Ja, wie bereits eingangs erwähnt, hatten wir ja unsere Predigtreihe über den zweiten Korintherbrief für 5 Sonntage unterbrochen. Und ich möchte versuchen, heute wieder einen Anschluss zu finden und Sie dabei mitzunehmen. So, der wesentliche Gedanke bisher war der, dass sich mit einer Beziehung zu Jesus in unserem Leben doch ganz schön viel verändert. Also wenn ich den Entschluss habe, dass Jesus in mein Leben kommt, beginnt quasi eine neue Zeitrechnung, eine ganz neue Existenz, eine neue Lebensgrundlage. Es ist ein Leben im Wir, in diesem Schaubild da vorne zu erkennen. Es ist ähnlich so wie gestern bei der Hochzeit von Peter und von Lisa. Die hatten also am Freitag die standesamtliche Trauung und bekamen von dem Standesbeamten, wie es sich so gehört, ein neues Familienstammbuch. Um deutlich zu machen, jetzt beginnt für euch beide als Ehepaar ein neuer Abschnitt. Alles, was zukünftig kommt an entscheidenden Ereignissen, wird jetzt in diesem Stammbuch festgehalten und beurkundet. Es ist das Leben, was euch jetzt zu zweit betrifft. Ähnlich verhält es sich mit Jesus. Wenn ich diesen Entschluss habe, Jesus, komm du in mein Leben hinein, betrifft nun alles andere, was kommt, immer unser Leben zu zweit. Jesus und ich, wir beide gehören für die ganze Zukunft bis in die Ewigkeit hinein, untrennbar zusammen. Jesus vergleicht das mal mit einem anderen Bild, das uns vielleicht vom Wortlaut ein bisschen bekannter vorkommt, vom Lebensumfeld wahrscheinlich nicht mehr so sehr. Jesus, sag mal, Matthäus 11, 28 bis 30, kommt her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Und jetzt kommt das Bild, nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Das ist also ein Bild aus der Landwirtschaft, was Jesus hier einführt. Ich erinnere mich noch an ein Bild von meinem Großvater. Noch bevor er seinen ersten Hanomag-Bulldog hatte, ist er mit dem Ochsengespann auf die Wiese gefahren, um das Heu einzuholen. Oder bei uns im Dorf, 650 Seelendorf, da war immer ein Bauer, der hat sich konsequent gegen den technischen Fortschritt gesperrt. Der hat mit einem Ochsengespann sein Feld bearbeitet. Der Pflug wurde von 2 Ochsen gezogen und er marschierte hinterher. Ich habe ihn nie anders erlebt. Hier werden also mit diesem Bild vom Joch 2 Arbeitstiere, vornehmlich Ochsen, man kann es auch mit Pferden tun, zusammengespannt zu einer intensiven Arbeitsgemeinschaft. Also die kommen sich schon ziemlich nah, die beiden, finde ich es einmal. So in der Hitze des Alltags, so neben einem anderen Ochsen dahermarschieren zu müssen. Und ich kann da überhaupt nicht weg. Wir sind auf Tuchfühlung bei allem, immer miteinander. Ja, das muss schon gut harmonieren, diese beiden, wenn das auch richtig dann gerade Furchen geben soll. Oder der Karren den abends wirklich in der Scheune landen soll, das muss richtig gut zusammenpassen. Und jetzt sagt Jesus, guck mal, die Beziehung zu mir ist wie eine Beziehung unter einem Joch. Wir beide, du und ich, Jesus, sind zusammengespannt. Wir gehören nun zusammen. Ich finde das hier ein sehr ermutigendes Bild. Wenn wir uns mal vor Augen führen, was so jeder Einzelne für uns an Lasten zu tragen hat, und dann mir vorstellen zu können, wow, da steht ja Jesus mit neben mir. Vielleicht nehmt ihr euch mal gerade einen Moment Zeit und denkt so über eure Last nach, die in dieser Woche allein schon euch aufgebürdet wurde. Ob es Erwartungen waren, die andere an euch gerichtet haben, oder der eigene persönliche Anspruch, irgendwelche Vorgaben von eurem Chef oder vom Ehepartner, von den Kindern oder was auch immer. Was war so in dieser Woche so eure Last? Und jetzt stellt euch mal vor eurem inneren Auge, dieser Karren wird von euch und Jesus gemeinsam gezogen. Und er ist der Starke in dieser Partnerschaft. Er ist derjenige, der weiß, wo es lang geht. Der aufrichtet, bei dem ihr aufatmen könnt, neue Luft bekommt kommt zu mir und ich werde euch Ruhe geben für eure Seele. Kommt zu mir, denn ab jetzt ist die Last wirklich leicht, weil ich sie trage und ich trage euch noch mit. Habt ihr dieses Bild? Euer Gespann? Und jetzt stellt euch mal vor, mit diesem Bild vom Ochsenkarren vor unseren Augen, dass jetzt was Neues geschieht. Jetzt kommt auf einmal eine dritte Person, eine dritte Kraft unter dieses Joch. Jesus zieht nach rechts, die dritte Kraft zieht nach links. Jesus möchte entlasten und die andere Kraft zieht runter. Belastet, knechtet. Das ist doch ein einziger Konflikt im Leben, oder? Wenn diese beiden verschiedenen Kräfte auf mich einwirken, es neutralisiert quasi sogar die Kraft, die Jesus mir geben möchte. Weil immer eine permanente andere Kraft wegzieht. Jeden Tag, von morgens bis abends, immer unter einem anderen Einfluss. Immer geht es darum, wer setzt sich jetzt durch von diesen beiden Kräften? Jesus oder die andere Kraft? Nach wem richte ich mich jetzt denn? Es hört sich beim Paulus in seinem Brief an die Korinther, diesen zweiten Brief, folgendermaßen an. Ich lese, was Paulus uns da auf, oder vielmehr der Gemeinde in Korinth, die wir für uns persönlich dann auch als Beispiel nehmen können, aufgeschrieben hat. Er sagt es folgendermaßen. Sie können es hier vorne mitlesen oder auf den Infoblättern, die auf die Plätze verteilt waren. Meine Lieben in Korinth, ich habe kein Blatt vor den Mund genommen. Ich habe euch mein Herz weit geöffnet. Es stimmt nicht, dass ihr keinen Platz darin habt. Ihr habt nur euer eigenes Herz zugemacht. Ich spreche zu euch als zu meinen Kindern. Begegnet mir so, wie ich euch begegne. Öffnet auch ihr eure Herzen weit. Macht keine gemeinsame Sache mit Ungläubigen. Denn wie passen denn Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit zusammen? Was hat das Licht mit der Finsternis zu tun? Ist Christus in Einklang zu bringen mit dem Teufel? Haben Glaubende etwas mit Ungläubigen gemeinsam? Haben Götzenbilder etwas im Tempel Gottes zu suchen? Und das sind wir doch. Der Tempel des lebendigen Gottes. Denn Gott hat gesagt, ich will bei ihnen wohnen und mitten unter ihnen leben. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Deshalb sagt er auch, zieht weg von hier, trennt euch von ihnen, berührt nichts Unreines, dann werde ich euch meine Liebe zuwenden. Ich will euer Vater sein und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein. Das sagt der Herr, der Herrscher der ganzen Welt. Uns, meine Lieben, gelten diese Zusagen. Wir wollen uns darum von allem reinigen, was Körper und Geist beschmutzt. Wir wollen Gott ernst nehmen und uns bemühen, vollends ganz sein heiliges Volk zu werden. Soweit dieser Bibelabschnitt. Die gute Nachricht hat diesen entscheidenden Satz hier so wiedergegeben. Macht keine gemeinsame Sache mit Ungläubigen. Oder auch die Volksbibel unter jungen Leuten sehr verbreitet, trifft es punktgenau, wenn sie diesen Satz so wiedergibt. Zieht nicht am selben Strang mit Leuten, die Gott nicht kennen. Wörtlich übersetzt aus der griechischen Sprache heißt das, geratet nicht unter ein fremdartiges Joch mit Ungläubigen. Da gibt es also für Paulus, wie er es den Korinthern weitergibt, offensichtlich Situationen und auch Konstellationen im Leben, in denen Jesus nun eine dritte Kraft überwinden muss. Eine direkte Konkurrenz durch andere Kräfte, die in eine andere Richtung ziehen und beides wirkt auf mein Leben. Da ist es also nicht mehr automatisch er, der die Richtung in mein Leben vorgibt. Er ist es nicht mehr, der zieht, sondern Menschen, Einflüsse ziehen mich nun in eine andere Richtung. Diese Menschen ziehen mich von Jesus weg. Da müssen wir einen genauen Blick drauf werfen, um es verstehen zu können, was Paulus hier meint. Ich habe schon oft gehört oder auch schon vielfach gelesen, dass Paulus mit dieser Äußerung auf die Ehe zwischen einem Christen und einem Nichtchristen abzielt. Wer sich jetzt aber mit diesem Wortlaut jetzt mal ausführlicher beschäftigt und sorgfältiger liest und auseinandersetzt, kann dem so schnell nicht zustimmen. Nicht nur, weil die Bibel an keiner einzigen Stelle die Ehe mit einem Joch vergleicht, sondern auch, weil der Zusammenhang im 2. Korintherbrief die Ehe überhaupt nicht thematisiert. Das hat Paulus ausführlich bereits in seinem ersten Brief abgearbeitet. Da hat er seine Position ganz eindeutig festgelegt. Es lohnt sich deswegen, mit dieser Stelle sich etwas mehr Mühe zu geben, um die Bedeutung auch auszuloten. Es geht hier um eine Beziehung unter einem Joch. In der Lebenswelt der Bibel, vom Alten Testament angefangen, durchweg hindurch, bedeutet ein Joch immer, ausnahmslos sogar, Unterdrückung, Unterwerfung, sogar Sklaverei wird mit diesem Joch beschrieben. Hier werden also unter einem Joch Menschen ausgebeutet, erniedrigt und gequält. Oftmals werden fremde Herrscher beschrieben mit ihren Armeen, die ein besiegtes Volk unterjochen. Also alles dafür tun, dass dieses Volk gar nicht mehr stark sein kann, ihm die Widerstandskraft zu nehmen, es klein zu halten. Eine Schlüsselstelle, um dieses biblische Bild von dem Joch verstehen zu können, ist nach dem Tod Salomos zu entdecken. Salomo war gestorben und sein Sohn Rehabeam soll nun der Thronfolger werden. Und jetzt berät sich der Rehabeam mit seinen Leuten, wie soll ich denn nun die Regierungsgeschäfte führen? Und da tritt auf einmal eine Delegation des jüdischen Volkes unter der Anführung von dem Jerobeam zu dem Rehabeam und sagt, lieber Rehabeam, pass mal auf, wir müssen dir was sagen. Dein Vater Salomo hat unser Joch hart gemacht. Du aber, lieber Thronfolger, erleichtere nun den harten Dienst deines Vaters und sein schweres Joch, das er auf uns gelegt hat. Dann wollen wir dir dienen. Jetzt kommt nun in den folgenden Versen ein ausgedehnter Beratungsprozess von dem Rehabeam, wo er für und wider dieses Antrags abwägt und kommt dann nach dem Ende dann zu einem Ergebnis, das sich folgendermaßen anhört. Nun denn, liebe Delegation, lieber Jerobeam, nun denn, mein Vater hat euch wirklich ein schweres Joch aufgeladen. Ich aber will euer Joch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt. Ich aber will euch mit Skorpionen züchtigen, also Peitschen mit eingeflochtenen Knochenstücken. Das ist mein Regierungsstil. Und in dieser Art, mit dieser Schlüsselstelle im Hintergrund, in dieser Art gibt es noch zahlreiche andere Beispiele in der Bibel. Und da kann ich zusammenfassend nur feststellen, das ist beileibe nicht das biblische Bild von Ehe. Gott sagt der Eva wohl nach dem Sündenfall, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und das erleben tatsächlich viele Frauen auf der ganzen Welt, dass sie unterdrückt werden, entrechtet und verachtet. Aber das ist bitte nicht der göttliche Entwurf für das Zusammenleben von Mann und Frau. Es ist gerade die Folge von Sünde, die Perversion von dem, wie sich Gott Ehe vorgestellt hat, dass einer permanent unterdrückt wird. Auf diesem Hintergrund können wir erst einmal die Radikalität des Satzes von Jesus verstehen, wenn er sagt, kommt unter mein Joch und ich gebe euch Ruhe. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus tritt auf als einer, der aus einem ganz anderen Holz als Rehabeam geschnitzt ist. Jesus will wohl über mein Leben regieren, aber so, dass es aufblüht. Er will wohl Herr meines Lebens sein, aber dass ich zur Ruhe komme. Er will wohl, dass ich unter sein Joch komme, aber dabei gerade eben nicht versklavt werde oder ausgebeutet, sondern ermutigt, geführt und getragen. Was für ein himmelweiter Unterschied. Und nun beobachtet Paulus in der Gemeinde in Korinth, dass Christen wieder von Neuem versklavt werden. Sie geraten unter ein Joch mit Ungläubigen, schreibt er, und werden dabei weggezogen von Jesus, ihrem Retter und Herrn. Da wird Paulus an dieser Stelle auf einmal richtig leidenschaftlich. Er wird energisch in seiner Wortwahl. Er zieht alle Register, die sein Vokabular hergeben. Er erfindet neue Wörter. Da gibt es in diesem Absatz Wörter, die bei Paulus nur ein einziges Mal vorkommen, die er speziell für diesen Zusammenhang gebraucht und sonst nie mehr. Hochinteressant. Es ist für Paulus unerträglich, mit ansehen zu müssen, wie Christen aus seiner geliebten Gemeinde in Korinth von Jesus weggezogen werden. Jesus will die Last leicht machen und die suchen sich geradezu neue Last. Das ist für ihn der Super-GAU schlechthin. Schlimmer kann es ja gar nicht mehr kommen, als wenn jemand von Jesus entfernt wird und dabei eine fremde Herrschaft in eine Sklaverei gerät, in eine Abhängigkeit und Jesus immer weiter rausgedrückt wird. Das hält Paulus hier nicht mehr aus, das macht ihn schier kirre. Wir schauen uns noch ein bisschen genauer an. Wir müssen deswegen erstmal ganz dringend Folgendes unterscheiden. Es ist nicht die Ehe mit einem Nichtchristen, die das Joch ist, von dem Paulus schreibt. Aber sie kann dazu werden. Nicht die Ehe an sich, aber sie kann dazu werden. Es ist nicht die Arbeitsstelle bei einem Chef, der kein Christ ist, die dieses Joch ist. Aber diese Arbeitsstelle kann dazu werden. Nicht der Vertrag mit einem ungläubigen Geschäftspartner ist automatisch ein Joch, das es abzulegen gilt. Aber dieser Vertrag kann dazu werden. Entscheidend, ob Joch oder nicht Joch, ist diese Frage: Wer zieht? In welche Richtung geht es? Wer zieht? Dazu einige Beispiele aus dem Leben, wie das angewendet werden kann. Ich kenne nämlich beides. Ich kenne Ehen, in denen ein Partner kein Christ ist, aber der Christ dennoch ein vorbildliches Leben mit Jesus führt. Und da ist es normal in dieser Ehe, dass die Kinder nach christlichen Werten erzogen werden. Am Tisch und am Bett gebetet wird. Der Gottesdienst am Sonntag ganz selbstverständlich in das Familienleben integriert ist. Hier zieht Jesus, obwohl nur einer der beiden auf dem Weg ist mit ihm und ihm vertraut. Ich kenne aber auch Ehen oder bereits auch Freundschaften, in denen es anders aussieht. Kaum sind die zwei zusammen, lässt auf einmal der Gottesdienstbesuch nach. Das persönliche Bibellesen und Gebetsleben trocknen aus. Die christlichen Werte werden relativiert. Warum soll man nicht miteinander schlafen? Das tun doch alle heutzutage sowieso, ja? Warum soll man nicht zusammenziehen? Wir lieben uns doch. Der Glaube verliert in dieser Konstellation für die Partnerschaft an Bedeutung. Er wird vielleicht noch am Rand vorkommen, aber nicht mehr als Basis, auf der ich stehe mit meinem ganzen Leben. Auf einmal gerät hier jemand durch diese Freundschaft unter ein Joch, in der der Partner wegzieht von Jesus. Dann wird Freundschaft zum Joch. Er zieht weg. Das ist für uns, für Andrea und mich, der Grund, warum wir schon seit der Geburt unserer Jungs dafür beten, dass sie mal gläubige Ehepartner finden. Ich finde das so wichtig. Zweites Beispiel. Auch hier kenne ich beides. Ich kenne Christen, die in einem Betrieb unter einem Chef arbeiten oder meinetwegen auch als sein Kompagnon, der kein Christ ist. Dieser Chef, dieser Kompagnon akzeptiert meine Einstellung als Christ, akzeptiert die Einstellung des gläubigen Ehepartners oder Angestellten. Und es ist für ihn völlig okay, dass dieser Christ in diesem Arbeitsverhältnis keine Schwarzarbeit betreibt oder keine krummen Dinger dreht, keine Betrügereien oder falschen Versprechungen. Alles prima, das läuft. Der Chef ist damit vollkommen einverstanden. Es gibt aber auch Situationen am Arbeitsplatz, in denen von Mitarbeitern verlangt wird, Verträge auf Lügen aufzubauen. Zum Beispiel durch das Vereinbaren von Fristen, die nie eingehalten werden können, wo das auch von vornherein klar ist. Oder wo es verlangt wird, zu täuschen, indem Schwächen eines Produkts bewusst verschleiert werden. Auf einmal gerät der Christ hier in diesem Arbeitsverhältnis unter einen fremden Einfluss. Jesus zieht in diese Richtung und der Chef in die ganz andere Richtung. Dann wird mein Arbeitsplatz zum Joch. Nächstes Beispiel. Der Umgang. Es gibt für einen Christen einen Umgang von Freunden, in denen es überhaupt kein Problem ist, als Christ zu leben. Man kann als Christ und Nicht-Christ gemeinsam sehr, sehr vieles gemeinsam tun, ohne dass es zum Konflikt kommen muss. Ob das nun ein Stadionbesuch ist oder in derselben Mannschaft Fußball zu spielen. Kein Problem, ja? Unsere Jungs waren zum Beispiel an keiner christlichen Schule und kamen dennoch während ihrer ganzen Schulzeit nicht unter ein fremdes Joch. Es gibt aber auch einen Umgang, in denen der Christ weggezogen wird von Jesus. Reingezogen in übermäßigen Alkoholkonsum, Drogen oder andere Machenschaften. Wo klar ist, da hat Jesus gar nichts mit zu tun. Auf einmal entsteht hier in diesem freundschaftlichen Umgang ein Joch. Ein starker Einfluss, in dem Jesus systematisch rausgedrängt wird. Letztes Beispiel. Es gibt Finanzberater, die keine Christen sind, aber dennoch einen verantwortungsvollen, guten Job machen. Sie sind ehrlich und akzeptieren es ohne Widerspruch, dass es zu meinem Umgang mit Finanzen zum Beispiel gehört, von vornherein 10% in Gottes Reich in meiner Gemeinde zu investieren. Das verlange ich von ihm, dass er das auch akzeptiert und daran nicht rumschrauben will. Es gibt aber auch Finanzberater, die dem, so nennt es die Bibel, die dem Gott Mammon dienen, für die Geld das oberste aller Prinzipien ist. Daher schon fast dem Geld eine göttliche Bedeutung beigemessen werden. Die erklären mich schier für verrückt, wenn ich so mit meinem Geld umgehe und 10% von vornherein gleich wegdrücke. Die leben nach dem Motto, mehr Geld, mehr Gewinn, mehr Absicherung, höhere Rendite, um alles in der Welt. Ja? Und auf einmal entsteht durch dieses Verhältnis von meinem Finanzberater und mir eine Situation, in der ich als Christ unter das Joch des Geldes gerate. Und Jesus aus meinen Finanzen rausgedrängt wird. Jesus zieht in die Richtung und mein Finanzberater in die Richtung. Das ist ein Joch. Und wir können noch viele weitere Beispiele anführen, in denen Christen unter eine ganz neue Versklavung geraten können. Und je enger die Beziehung ist, desto stärker die Kraft des Joches und desto weniger dann der Einfluss von Jesus zukünftig auf mein Leben. Aber wichtig ist, nicht die Ehe an sich ist das Joch oder die Arbeit als solche oder meine Freunde schlechthin oder das Geld im Überhaupt. Entscheidend ist nämlich immer, wer zieht. Jesus oder mein Partner, mein Chef oder Finanzberater oder weiß ich. Ja? Wir schauen uns mal die Konsequenzen an. Wie möchte Paulus, dass wir mit dieser Spannung klarkommen? Was für Konsequenzen sollen wir ziehen? Was kann ich dagegen tun, um nicht unterjocht zu werden Oder wenn ich unter einem Joch drin bin, diesem fremden, starken Joch, diesen großen Einfluss auf mein Leben, was kann ich tun, um wieder rauszukommen? Paulus lässt uns in dem, was er aufgeschrieben hat, gar keinen Spielraum. Er ist so eindeutig in seiner Konsequenz, wenn er schreibt, deshalb sagt er auch, sagt Gott auch, zieht weg von hier, trennt euch von ihnen, berührt nichts Unreines. Wer also unter ein fremdes Joch geraten ist, muss raus. Er muss kündigen. Er muss den Finanzberater in die Wüste schicken. Also zumindest, ja, egal halt, ja. Es geht nicht. Es geht nicht gut, zwei Herren zu dienen, sagt Jesus. Ich muss mich auf einen festlegen. Es ist alternativlos. Es gibt für Paulus nur eine einzige Ausnahme. Wenn die Ehe mit einem ungläubigen Partner zu einem Joch geworden ist, kann ich nicht raus. Soll ich nicht raus. Paulus stimmt mit Gottes Schöpfungsordnung selbst noch in diesem kritischen Punkt überein, dass eine Ehe immer von lebenslanger Dauer ist. Das ist für Paulus unverrückbar. Deshalb ist es so unendlich entscheidend, wichtig, noch bevor sich jemand anschickt zu heiraten, größtes Augenmerk auf diesen Zusammenhang zu richten. Wer zieht? Wenn ich Jesus in einer Freundschaft nicht integrieren kann, wird es auch in einer Ehe nicht gelingen. Und es liegt auf der Hand, dass ich in solch einer Ehe größte Gefahr laufe, unter ein fremdes Joch zu geraten, wenn ich Jesus bereits in der Freundschaftszeit ausblenden muss. Deshalb ist es ein Schritt größtmöglicher Klarheit und Eindeutigkeit, eine solche Freundschaft aufzugeben. Der Preis für eine solche Freundschaft ist einfach zu hoch und der Partner für mich nicht der richtige. Hilfen zur Freiheit. Ich möchte noch ganz kurz abschließend erwähnen, wie seitens der Gemeinde Hilfestellung möglich ist, dass jemand aus einem Joch, unter das er geraten ist, wieder rauskommt. Und da fällt es sehr auf in diesem Abschnitt, den Paulus aufschreibt, wie er sich darum bemüht, dass in der Gemeinde in Korinth eine Atmosphäre großer Offenheit füreinander entsteht. Offenheit, um einen Weg gemeinsam zu gehen, um miteinander zu reden, auch diese ganzen kritischen Themen ansprechen zu können, wo es kein Tabu gibt oder wo ich nicht Angst haben muss, ich werde dafür irgendwo in eine ganz komische Ecke gedrückt. Die behandeln mich als Aussätziger mit meinen schwierigen Fragen, die ich gerade habe. Sondern es geht darum, eine Atmosphäre der Offenheit zu leben. Paulus kommt nicht mit einer gesetzlichen Haltung, die an die Menschen einfach nur kalte Schablonen anlegt oder radikal drüber rasiert wird. Schablone drin, passt, nicht drin, abrasiert. Rausschmiss oder was auch immer. Ja. Sobald jemand nicht in dieses Raster passt, soll er entfernt werden. Das macht Paulus nicht. Das ist ein großes Unrecht, wenn einer Gemeinde so verfahren wird und entspricht tatsächlich nicht der Einstellung von Jesus. Jakob Kröker hat das mal geschrieben. Wo man das Evangelium zum Gesetz erhebt und das persönliche Erkennen zur alleingültigen Norm für alles göttliche Leben macht, glaubt man bald, ein göttliches Recht und eine göttliche Verpflichtung sogar zu haben, sich vom Bruder zu trennen, wenn dieser anderer Überzeugung ist. Gesetzlichkeit entspringt zwar bester Absicht, aber sie führt gerade von Jesus weg. Und das Unheil wird noch größer. Das ist nicht die Lösung. Wir brauchen, dafür plädiert Paulus, wir brauchen stattdessen in der Gemeinde eine Atmosphäre des Vertrauens, in der diese Offenheit völlig normal ist. Wir brauchen ein Leben aus der Gnade, in dem ich eben nicht den anderen verurteile und banne, sondern zu gewinnen suche. Es ist angesagt, mir Mühe damit zu geben,
den richtigen Zeitpunkt und den richtigen Ton zu erwischen. Und da ist oft nötig, einen langen Weg mitzugehen, um gegen das Joch, unter das ein Mensch geraten ist, unermüdlich, über eine lange, lange Frist gesehen, unermüdlich Gottes Zusagen zu stellen. Immer begleitet von dem anhaltenden Gebet, dass die Sehnsucht danach, mit Jesus Christus allein unter ein Joch zu kommen, wo er mir verspricht, dass meine Last leicht wird und ich Ruhe finde für meine Seele, so groß wird, dass schließlich das fremde Joch, das einen Menschen versklaven will, abgeschüttelt wird und Jesus allein das Kommando über mein Leben erhält. Und da sind wir alle herausgefordert, kritisch unser eigenes Leben zu betrachten, welche Kräfte auf mein Leben wirken, und alle herausgefordert, zu dieser Atmosphäre der Offenheit persönlich beizutragen. Dazu helfe uns Jesus in seiner Gnade. Lasst uns beten. Jesus, wir können dieses Glück überhaupt nicht richtig angemessen in Worte fassen, dass du uns einlädst, unter deine Herrschaft zu kommen, unter dein Joch zu kommen und mit dir gemeinsam unser Leben führen zu können, dass du unsere Lasten und uns ganz als ganze Person mitträgst. Es ist ein riesiges Geschenk, das keiner von uns weder verdient hat, noch jemals angemessen zurückzahlen kann, auch nicht muss. Danke für diese unvergleichliche, konkurrenzlose Einladung. Und ich danke dir dafür, wie du selber und auch dein Paulus, um uns ringen, dass du tatsächlich auch im Verlauf unseres Lebens als Christ ohne Konkurrenz bleibst. Und du siehst, wie wir in unserem Leben immer wieder in solche engen Verhältnisse hineingeraten, in Situationen, in denen auf einmal andere Kräfte in unserem Leben wirken. Durch Verträge, durch Umgang mit anderen Leuten, durch ein freundschaftliches Umfeld oder in einem Verein oder was auch immer. Wo wir merken, das zieht weg von dir. Das ist ein Weg, der zunehmend gepflastert ist von faulen Kompromissen, wo du mehr und mehr rausgeschoben wirst. Jesus, da möchten wir dir erlauben, dass du diese Kräfte überwindest und wir ganz eindeutig zu dir stehen. Jesus, wär du uns wichtiger als all diese Kompromisse. Wir verdanken dir unser Leben, unsere Herrlichkeit in der Ewigkeit. Deswegen übernimm du das Kommando. Immer und immer wieder neu und gib uns Mut zu eindeutigen Schritten, dass du deinen Platz als Herr unseres Lebens ohne Konkurrenz behaupten kannst. Amen.